Zweites Buch. 1. Los Angeles macht arm. Die ersten Tage in Los Angeles verbrachten Ethel und Noah damit, über Geld zu reden. Sie saßen in Garys Küche, sie lagen in Garys Bett oder auf Garys großem grünem Art-Deco-Sofa im Wohnzimmer und versuchten, sich gegenseitig moralisch zu übertreffen oder zu verwirren. Über ihnen knarrte der Fußboden von Lou Harpers Wohnung nach jedem seiner schweren, allwissenden Popstar- und Ex-Junkies-Schritte. Die Toilettenspülung ging so oft, wie es sich für einen Mann um die 70 mit Prostata-Beschwerden gehörte. Und sonntags zwischen 11 und 3 hörte er laut die langen politischen Gespräche auf NPR, dem nicht kommerziellen Radiosender. Die tiefen, eingebildeten intellektuellen Stimmen ließen die Scheiben im Erdgeschoss des kleinen Einfamilienhauses in der 45 South Tremaine Avenue in Mid-City erzittern und es bebten auch Ethels Brüste, wenn Ethel und Noah einmal nicht diskutierten, sondern auf dem kätzchenweichen Gabba-Teppich von Garys Art-Deco-Sofa seltene neotantrische SM-Positionen nachstellten. Sie mit einer langen, pfeifenden Gerte bewaffnet, er eine mittelgroße schwarze Plastikkugel im Mund. Sie brummen wie eine glückliche Bärin, er stumm, ängstlich und sich ungeduldig fragend, wann endlich die einbeinige Thekle reinhumpeln und in ihrem bayerischen Aufseherinnen-Dialekt sagen würde: »Und Spatzel, bist du schon so weit?« Von dieser kleinen psychokatalytischen Fantasie angeregt, kam mein sexuell desorientierter Noah natürlich jedes Mal zu früh. Was Ethel ärgerte, ihn selbst aber freute. Denn dann konnten sie schnell weiter diskutieren. Ethel war radikaler als Noah. Sie hatte Bakunin, Kropotkin und Jerry Rubin gelesen, sehr viel Engels und immer wieder Freuds Traum vom Geld. Und sie hatte in Zürich bei ihrem Zwischenstopp auf dem Flug von Berlin nach Amerika am 21. Februar 2006 im Antiquariat Pinkus in Niederdorf ein Buch geklaut, das Glaumich hieß. Es waren die gesammelten Gerichtsauftritte von Langhans und Teufel aus ihrer Berliner Zeit. Darin ging es um Kommunismus, Surrealismus, Literatur, um das Recht, den politischen Feind zu töten und um Orgasmusschwierigkeiten in den Jahren 1945 bis 1968. Und es kam immer wieder die Frage, warum soll mir gehören, was anderen gehören könnte? Ethel zitierte unentwegt daraus, um Noah zu überzeugen, sein Erbe für einen guten Zweck zu pulverisieren. Noah erwiderte, ja, natürlich, sie habe recht, er habe auch ständig dieses trockene, kalte Gefühl der Schuld. Darum Good Life, darum seine Beteiligung an Garys und Tals Pro Davour Filmprojekt. Aber müsse er deshalb wirklich auf seine erste Klasse Flüge, Drieshöschen und die Freiheit, alles haben zu können, verzichten? Ja, das musst du, sagte Ethel. Das ist eine Sache der Konsequenz. Konsequenz fühlt sich gut an, sieht gut aus und ist effektiv. Schau, einer der beiden, dieser Fritz Teufel. Sie musste bei dem Namen unbestimmt lächeln, weil sie sich erinnerte, dass sie in ihrer antijüdischen Befreiungsphase auch einen Fritz gehabt hatte, Friedrich Graf von Dunkenberg, der mit dem sehr kleinen Schmock und der sehr großen roten Rotweinnase, der ihr jeden Monat einen neuen Verlobungsring bei Karstadt kaufte, aber erst als er auf die Idee kam, zu Cartier zu gehen und das Zehnfache auszugeben, begann sie ihn wirklich zu lieben und zugleich sein winziges, unbrauchbares Ding zu hassen. Dieser Fritz Teufel hat zum Richter gesagt, das Privateigentum muss abgeschafft werden, damit Klauen sich nicht mehr lohnt. Auch nicht für Sie, Euer Hochwürden, Herr Vorsitzender, Sie alter Nazi-Esel. Weißt du, sagte Ethel und atmete wie alle schweren Leute durch ihre viel zu kleinen, engen Nasenlöcher laut zischend ein und aus. Er hatte recht, sowieso. Worüber reden wir hier die ganze Zeit? Aber wie konsequent war er? Und hat es ihm gefallen, konsequent zu sein? Und was bedeutete das für alle anderen? Willst du das wissen, Petzkele? Noah nickte brav, auch deshalb, weil er von seiner Mutter früher Petzkele genannt wurde. Meist, wenn er neben ihr im HLG saß und sie zu seiner Klassenlehrerin Frau Albus sagte, sie solle alles, was Noah in seinem ADS-Wahn angestellt, was er begonnen und nicht beendet habe, vor ihm zur Sprache bringen. Er soll es ruhig hören. Das hältst du doch aus, Petzkele, oder? Und Petzkele nickte. Aber hinterher dachte er, ich hätte nicht nicken sollen. Nein, ich hätte nicht nicken sollen. Ich hätte sagen sollen, du blöde Kuh, wahre meine Privatsphäre. Noch Jahre später fiel ihm dieses unterwürfige Nicken ein und er dachte, bitte Mama, wahre meine Privatsphäre und mach endlich deine Überwachungskameras aus. Dann schaute er, wo immer er saß, erschrocken nach oben, und war ich, der alleswissende, nichtsverstehende Soli Cherubiner, auch da, sagte ich tröstend, »Was steht auf dem Grabstein von Rabbi Video, von Videopol?« Der Allmächtige sah, was ich tat, er brauchte nicht die Hilfe von Sonny. Dafür bekam ich dann von ihm einen Kuss auf die Wange. Als die Teufel das dritte Mal ins Gefängnis steckten, weil sie meinten, er hätte mindestens Adenauer gekidnappt, sagte Ethel, verlor er kein Wort. Er saß 5 Jahre in U-Haft. Aber einen Tag vor dem Schlussplädoyer des Staatsanwalts stand er im Gericht auf und erklärte, »Ich habe ein Alibi, meine Damen und Herren. Ich habe während der Entführung von Monsieur Lorenz in einer Fabrik in Essen Toilettendeckel montiert. Und sie mussten ihn gehen lassen.« »Wie dumm, Ethel. Warum hat er das nicht gleich gesagt? Er wollte zeigen, wie absurd es ist, wenn Menschen über Menschen richten dürfen. Und das hat keiner vorher gewusst?« Ethel, die 20 Jahre lang die hippiefarbenen Bändchen der Edition Surkamp gesammelt und erst vor ihrem Umzug aus West- nach Ost-Berlin an die Rote Hilfe gespendet hatte, nickte bitter. »Und was hat er später gemacht? Dein Fritz, hat er sich zum Direktor seiner Klofabrik hochgearbeitet? Er wurde Fahrradkurier. Arm, aber glücklich? Für 10 Mark in der Stunde? Nein, das überzeugt mich nicht. Ich finde, dass...« Noah überlegte, wie ich, der Autor von »Post aus dem Holocaust«, jetzt argumentieren würde. »Sehr deutsch. Konsequent? Nein, fanatisch. Sag mir, Edle, die hast nie einmal mit der Fritz getrennt? Und er hat nicht gehört, dann nur wie ein Jid?« Spätestens jetzt holte Ethel, nun gar nicht mehr unbestimmt lächelnd, wieder ihre Gerte unter dem Sofa hervor und begann dort tastend nach Noahs Plastikkugel zu suchen. Das mit den Fritz-Zufällen ging ein paar Stunden später weiter. Noah und Ethel fuhren zu Schuler und Esther auf der Fairfax Avenue zum Mittagessen. Dieser Februartag auf der anderen Seite der Welt war schon wieder so still, hell, deprimierend, sonnenlos. Und als sie bestellen wollten, fiel Noah ein, dass sein kalifornischer Fairtrade-Kosher Nacho Inn auch auf der Fairfax Avenue lag, nur ein paar Blocks hinauf in Richtung Hollywood Hills. Der Laden hieß Los Parvos, weil alles, was in der jüdischen Küche Parve war, den schreckhaften Vegetarier-Goyim bestimmt auch schmecken würde, und der Name stammte natürlich von Noale selbst. Er stand auf, sagte, Ethel solle für ihn etwas Leichtes bestellen, am besten eine Hühnersuppe, aber ohne Huhn. Er müsse kurz weg, er wolle, er grinste ein bisschen crazy, nachgucken, was eigentlich mit dem Los Parvos los sei. Avi Blumenschwein, der für ihn die Sache aufgezogen hatte und mit 49% daran beteiligt war, hatte ihm bis heute keinen einzigen Slotty vom Gewinn überwiesen. Und die Los Parvos Website war immer nur under construction. Eine Stunde später war er wieder da. Er sah jetzt selbst aus wie ein Nacho, dachte Ethel. Gelb, maisgelb und hier und dort rot, als hätte man ihn in Chipotle-Soße getaucht. Heilige Maria von Meerscherim, sagte Noah. Du glaubst nicht, was passiert ist. Dasselbe wollte ich auch sagen. Wer fängt an? Ich. Nein, ich, sagte Noah, und von da an redeten sie wie zwei sehr höfliche Autisten minutenlang aneinander vorbei. Das Los Parvos gibt es nicht. Hat's nie gegeben, begann Noah. Glaubst du das? Ich bin hochgelaufen bis zum Sunset Boulevard und wieder zurück. Ich habe in jedem zweiten Laden nachgefragt. Tschara! Dann, als säße Avi ihm an dem niedrigen, grau gepunkteten, hellen Resupaltisch gegenüber, fauchte er, Blumenschwein, du Dreck, du Betrüger, jetzt weiß ich, warum wir dich schon immer so genannt haben. Mit Schleumel Frolanis hyperaktiven Sohn kann man's ja machen. Und ich hab Fritz Dunkenberg getroffen, sagte Ethel abwesend. Glaubst du das? Er ging einfach draußen vorbei. Er sah aus wie immer, nur noch schiefer. Ich habe gegen die Scheibe geklopft und er ist reingekommen. Wir haben kurz geredet. Er will hier Kinderfilme machen, Richtung Fäfel der Mauswanderer oder so. Er sah traurig aus, trauriger als früher. Aber ich mag ihn immer noch, sogar sehr. Miss Schuge, was? Und er hat mir von einem Drehbuch für Erwachsene erzählt, das er verfilmen will, im Stil von Maus, aber aus der geuschen Perspektive. Der Spekulant und der tote Graf. Frankfurt, 60er Jahre. Noah stierte Ethel freundlich und Noah-esk an und nahm sie kaum wahr. »Ich habe eine Idee«, sagte er. »Ich hatte sie auf dem Rückweg. Beim Laufen denke ich immer am klarsten und beim Pischen sowieso, aber nur, wenn ich mir dabei den Hintern kratze. Er lachte unnormal. 50 Milliarden. Stell dir vor, wenn man die hätte, wofür würde man sie ausgeben? Frankfurt, sagte Ethel mit einem fast unsichtbaren Kopfschütteln. Mein Vater hatte früher Häuser in Frankfurt, das weißt du doch, er war einer der Ersten. Worauf Noah sagte, California Consensus Center. Guter Name, was? Ach, Ethel seufzte plötzlich so laut und unzufrieden, dass es fast unsittlich klang. Hör mir doch zu. Am Anfang sagte er zu seinen Mietern, er würde ihnen eine schöne, neue, helle Wohnung in der Nordweststadt besorgen, wenn sie freiwillig ausziehen. Ich brauche 50 Ökonomen, Agrologen, Anthropologen, viele Nobelpreisträger, stieß Noah aus. Ethel kniff passiv-aggressiv die dicken, auberginenfarbenen Lippen zusammen, dann sagte sie leise. Wer in die Nordweststadt ging, war verloren, und wer nicht, auch. Papa erhöhte den übrig gebliebenen die Miete auf 5-Sterne-Niveau. Die Heizung und der Strom waren mal an und mal aus wie bei der Gestapo. Nachts hatte er, wenn seine Jugos auf Krieg ihre Hälse bräunten, selbst mit einem Metallrohr gegen die Türen und Wasserrohre geschlagen. Im Haus zogen Leute ein, die immer so betrunken waren, dass sie es nie schafften, auf die Toilette zu gehen. Dann haben sie den alten Mietern vor die Tür geschissen. Und was wird die Aufgabe des California Consensus Center sein? Stell dir vor, Noah grinste wieder ein bisschen crazy. Wir haben 5 Jahre und 50 Milliarden Dollar, um die übelsten Probleme dieser 2 traurigen Halbkugeln ihrer Endlösung zuzuführen. Das, meine starke Rebetzin, nennt man eine Versuchsanordnung, okay? Wir machen eine Liste. Was kommt zuerst, was eilt, was ist nicht so wichtig? Platz 1, sagen wir, Handelsbarrieren, HIV Platz 2, Erderwärmung Platz 3. Gibst du $1 für AIDS-Forschung, überlebt ein strammer, kräftiger Bantu und kann später Sansin nach Oxford schicken. Gewinn für die Welt total totalorum. 1000 Steine im Jahr, also Bruttosozialproduktanteil, weil der kleine Bantu-Scheiße studiert hat und gut was wegarbeiten kann. Aber gibst du $1 für die Befreiung von Darfur aus, ist der Gewinn nur circa circulorum 32 Cent, weil nach der Niederlage der sudanesischen Zentralregierung niemand an das Öl in den Westprovinzen rankäme, klar? Euer Mensch, was für eine Vision und scheiß kompliziert. Ich weiß, mein Tate hat aber immer gesagt, einfach ist schon das Neue Testament. Ethel schwieg und nickte und hörte überhaupt nicht zu. Sie machte seltsame Dinge mit den Hühnerknochen auf ihrem Teller. Und sie fragte sich das erste Mal seit Silvester 2005, Ort Valhalla Film, Adresse Schliemannstraße 12, Zeit 23.23 Uhr, warum sie auf den dünnen, schlecht rasierten, sich immer so hemmungslos seinen Körpergeräuschen hingebenden Noah abfuhr. Er war neurotisch, aber nicht sensibel. Er hatte viel Geld, aber er wollte nicht aus Prinzip darauf verzichten. Er war Jude, kein Goy wie Fritz, der arme, stille Fritz. Kaum dachte sie an ihn, drehte sich ihr großes, fettes Herz einmal nach links, dann nach rechts. Das hatte sie noch nie gehabt. Dieses Mitleid, Fritz war so sensibel, und dieses Trauma, das ihn auffraß, das er damals verschwiegen hatte. Er war ja gar nicht mehr richtig da und am Leben schon lange nicht mehr. Seine ganze Familie war durch einen Mord für immer gestorben. Den Mord am Vater seines Vaters, der im Januar 1963 in der Epsteiner Straße 18, Frankfurt Westend, im Erdgeschoss eines Hauses erfroren war, das ausgerechnet wem? Genau, ihrem eigenen Vater gehört hatte. Der Spekulant und der tote Graf. Ach, Horror, was für ein Chaos. Und warum hatte ihr erst heute davon erzählt, bei Schuler und Esther in West Hollywood, L.A.? Wegen seines Films, dachte sie erleichtert, klar. Ich werde, sagte Noah langsam, Gary fragen. California Consensus Center. Wir rechnen besser. Chairman Gary L. Dick Harper. Wenn Gary mitmacht, ist die Welt sofort auf unserer Seite. Das war eine gute Idee, aber auch ein klassischer Noah, weil mit Kopf durch die Wand Komponente. Seit sie in L.A. waren, hatten sie Gary nicht gesehen. Das war nicht schlimm, aber schön war es auch nicht. Und spätestens jetzt hätte Noah gern mit ihm über das CCC gesprochen. Teil hatten sie einmal gesehen. Er hatte sie mit einem zerstauchten, dreckigen, beigen Japaner-Pickup vom Flughafen abgeholt und in Garys Taqueria Versailles gefahren. Dort war aber kein Gary. Dort gab es nur riesige kubanische Zwiebelrostbratenstücke, Reis, Bohnen, dünne Bratensoße, viel zu laute mexikanische Herzinfarktmusik, Männer in Baseballkappen, Frauen mit gigantischen Brüsten und Ärschen, aber für mich viel zu klein in terms of Körpergröße, dachte Noah bereits halb auf Englisch. Und über ihnen hingen korallenhaft ausladende Lüster, die Schirme zusammengesteckt aus hunderten rosa Plastikscheibchen, die immer leicht wackelten, zitterten, schaukelten, blitzten, so als wäre das große San Andreas-Erdbeben im Anzug, das Noah seit dem Abflug in Zürich fürchtete. Tal war genauso wie sonst. Stumm, ruhiger als ruhig und gleichzeitig heiß wie ein Ofen auf 230 Grad, dem man von Weitem nicht ansah, dass er die Hand, die ihn anfassen wollte, verbrennen würde. Sie waren am frühen Abend vom Flughafen in Richtung Miracle Mile hochgefahren, vorbei an den traurigen Ölpumpen-Dinos von Ladera Heights, die La Brea Avenue zuerst hinauf und nach dem Essen wieder hinunter. Das Licht über der deprimierend flachen Stadt war grau gewesen, unmagisch, und es nieselte wie in Hamburg. Tal hörte, wie Garys Vater Lou im Wagen NPR. Erst kam ein Programm über Al-Qaidas jüdisch-christliche Wurzeln, dann diskutierten ein paar Männer und eine Frau die Frage, ob die Alliierten absichtlich nicht die Gleise nach Auschwitz bombardiert hätten. Noah hatte keine Sekunde das Gefühl, er wäre im Ausland. Als eine der Männerstimmen meinte, klar, Eisenhower and Co. hätten gehofft, Hitler und Co. nehmen so viele Juden mit sich in die Hölle wie möglich, bückte Tal sich nervös, als käme durchs offene Fenster Saddams nächstes Cut angeflogen. Überall dieselbe Scheiße wie in Gaza und Darfur, zischte er. Er griff, während er weiter lenkte und durchs Steuer auf die Straße guckte, in die Ablage. Als er endlich die Zigaretten gefunden hatte, sagte er noch wütender, »Die Leute sind nicht Leute, sie sind Tiere, auch die Juden.« Danach fuhr er Noah und Edel schweigend und viel zu schnell in die 45 South Tremaine Avenue und trug ihnen die Koffer zum Hauseingang. Hier fing er wieder an zu reden. Er sagte, »Gary ist abwechselnd in der Entzugsklinik in Palo Alto oder in den Burbank Studios. Sie machen The Bullet 4. Ich schreibe mein Drehbuch von In Gaza ohne Gatges um und bin auch sonst nicht gut drauf, also lass mich in Ruhe. Im ersten Stock über euch wohnt Garys Vater Lou, aber den könnt ihr auch nichts fragen. Hier, er drückte nur ein Skript in die Hand, ist die 12. Fassung von Ihr branntet wie Kojoten. Mach was Besseres daraus, du konfuser Kontrollfreak. Es ist schließlich dein Geld, oder? Ist ihr eigentlich schon mal was gelungen? In seinen Mundwinkeln schäumte es ganz leicht wie bei Rabbi Balaban am Ende des Religionsunterrichts. Er lächelte scheintot und plötzlich wandte er sich um und ging zum Wagen, den er in der dösenden, viel zu breiten, irgendwie unnötig abschüssigen Vorort-Seitenstraße lange nicht finden konnte. »Und was ist mit dem Goebbels-Video?« rief Noah ihm hinterher. »Das wollten wir doch hier zusammenschneiden, bei Warner Brothers.« Ohne sich umzudrehen, hob Tal die Hand, er machte eine Bewegung, die nach Winken, aber auch nach Abwinken aussah. Dann stieg er ein, nein, er morphte sich katzengleich in den Wagen und fuhr fast lautlos davon. Edel und Noah lernten Lou Harper bald kennen. Er kam in der zweiten Nacht runter und bat sie, ihre lächerlichen KZ-Geräusche zu dämpfen. Noah hatte, als er ihm in seinem Silbertanga aus Dr. Josephs Studienjahre die Tür aufmachte, noch das Halsband und die Lederleine um. »Good evening, my friend«, sagte Lou mit einer fast schon schmerzhaft tiefen Amerikanerstimme. Er sah wie der berühmte Lou Harper aus, aber auch anders. Er war klein, gigolohaft dünn. Er hatte einen schwarzen Anzug an, der sogar diesem Strich von Mann noch zu eng war. Noah konnte sich nicht entscheiden, war Garys Tate körperlich immer ein Junge geblieben oder stand vor ihm ein von innen künstlich strahlender Poplustkreis, zusammengehalten von seinen Erinnerungen an die legendären Teenager-Fix in den 70er Jahren, die in jedem Stern- und Vanity Fair-Artikel über den großen jüdischen Sexbaden, sein Ehrentitel in der Rock'n'Roll Hall of Fame, erwähnt wurden? »Das klingt nicht schön, was ihr da unter meinem Wohnzimmer singt. Es klingt nach Schmerzen«, sagte Lou. »Und es ist laut, zu laut. Er zog eifersüchtig die Mundwinkel hoch. Die zwei tiefen Falten in seinen Wangen verschwanden kurz. Er ließ die Mundwinkel wieder fallen und nun sah er fast absurd unglücklich aus. Es war diese extrem traurige Miene des früheren Sexbaden, die Noah aus der Fassung brachte. Er kannte solche Augenspiele. Man zieht zuerst eulenhaft die braunen Butchatsch-Cookies zusammen, man beißt sich immer wieder auf die blau-roten alten Lippen, man hüstelt unmotiviert und schon erweckt man kosmisches Mitleid. Schleumel, sein geliebter Hardcore-Papi, hatte auf diese Art von orientalischer Mitleidsshow lange verzichtet. Das war die Schule des Ghettos von Butchatsch. Wer seinen Vater, Noahs Großvater, statt sich selbst in den Transport nach Belzec geschickt hatte, durfte sich nie wieder mit Selbstmitleid trösten. Später hatte Schleumel doch noch damit angefangen. Ursprünglich hatte er 7 Leben und eine Gesundheit wie ein geuscher Waldschrat. Aber dann kam die Diagnose. K-Wort im 5-nach-12 Stadium. Und schon machte Schleumel, der große, starke, mafiöse Schleumel, mit seinen schwarzbraunen Cookies einen auf ewig kranker Jude. Und was war genau Lou Harpers Problem? Dass er, seit er aus Altersgründen nicht mehr den Arschlocherpill von Mick Leonard und John hatte, Zero vor die Flinte bekam? Dass seine neuesten Songs, unterlegt von Phil Spector, in dessen trüber Mordprozessperiode mit viel zu lautem Sinti-Bling-Bling, so klangen, als wolle er in den Sexclubs von Bangkok auftreten? Oder dass er ein paar Jahre früher von seiner natürlich fetten, lieben, besserwisserischen jüdischen Managerin bestohlen worden war? Sie hatte wegen Lus angeblicher Steuerschulden die Rechte an seinem einzigen Welthit Connie an Universal verkauft und das Geld in einem sinistren Luxemburger Beteiligungsfonds versenkt. Auch dies angeblich. So stand es damals auf der Life-and-Art-Seite der Herald Tribune in einem schwarz umrandeten Kasten, wie bei einer Todesanzeige. Und Noah und ich hatten Telepathie-Peripetie denselben Artikel gleichzeitig gelesen. Ich im 103 abends um 6, glücklich, hungrig und depressiv, sexuell geladen wie eine iranische Atomhaubitze, nachdem ich, als ich noch durfte, in der Elster-Sauna einiges für meinen altjungen Körper getan hatte. Und er in Tel Aviv im Café Meersand, Freitagmittag um 2, spätes Sektfrühstück mit sich selbst und 10 neuen Weltrettungsplänen, kurz bevor sie wieder verwerfen, in den neuen Porsche Cayenne einsteigen und nach Herzliya zurückfahren würde, um sich, wie er sagte, bis Schabbatende mit Mikro Merav von den Mädchen in der dänisch kühlen Forlani-Familiengruft temporär beerdigen zu lassen. »Her, du windelweicher Wovasohn«, sagte er polnisch langgezogen ins Telefon, allerdings erst Sekunden, nachdem ich abgehoben hatte, weil er kurz gar nicht mehr wusste, wen er angerufen hatte. »Hier, hör mal, Solczyk, hast du gelesen, was dem großen Lou Harper passiert ist?« »Ja«, sagte ich. »Er ist jetzt nackter als nackt. Er hat alles verloren.« »Ich beneide ihn so«, seufzte Noah. »Dieses Geld ist Take, ein Fluch. Ja, ein Fluch. Mein eigener Vater hat mich und meine Kinder und ihre Kinder und so weiter auf dem Gewissen. Mindestens. Kann man einen Toten auch zurückverfluchen?« »Du meinst«, stoppte ich ihn, »deine Mädchen werden Luftmenschen wie du?« »Gott behüte. Ich werde ihnen das Taschengeld kürzen. Du wirst sehen, heute noch. Um die Hälfte.« »Vergiss es, das machst du nie.« »Ja, du hast recht, du kommunistische Hure. Das wäre viel zu grausam.« Lou Harpers eigentliches Problem war Gary. Sein strebsamer, reger, dümmlicher, schwankhafter, weikedin, aber nicht geltungssüchtiger und ebenfalls sexbesessener Sohn. Als Noah, der sich tagelang für seinen Nudisten- und Lederauftritt geschämt hatte, »Ich hätte genauso mit einem Klistier im Tuches zum Diener bei der englischen Königin gehen können«, sagte er ein paar Mal zu Ethel. Lou zufällig in Mariah's Diner am großen, kahlen Parkplatz neben der Los Angeles High School wieder traf, hatte etwas mehr an und er konnte sich auch viel besser konzentrieren. Er erkannte Lou sofort. Lou saß, dünn und präsent wie eine ausgehungerte Anaconda, direkt neben ihm am Tresen, trank Kaffee, kontrollierte in neurotischen 3-Minuten Intervallen auf seinem funkelnden Raver Nokia das Wetter und las seit mindestens einer halben Stunde in der Los Angeles Times immer wieder dieselbe kurze Notiz über die Podiumsdiskussion im Getty Center. Die Podiumsdiskussion. Schon die Überschrift war, fand Noah, für ihn ein voller Erfolg. The Bullet Star lässt sich von Weltverbesserer anschießen. Den Rest konnte er wegen Lus spitz aufragender Asketenschulter nicht lesen, aber er konnte sich an den Rest erinnern. Er war der Weltverbesserer gewesen. Er hatte vor 2 Tagen im Sarah Beinstein Auditorium des Getty Centers dem größten Sohn des Lou Harper die entscheidende Frage gestellt, die ihn in die Knie gehen ließ. Noah drückte sich mit den Fingerspitzen am braunen, schimmernden, fettigen Tresen ab. Er zog den Kopf, die Augen, die struppigen Augenbrauen hoch und konnte so wenigstens die ersten Zeilen des Artikels lesen. Es sollte ein Gespräch über Rom, Schauspieltechnik und Menschenrechte in Darfur werden, aber es wurde ein Massaker an El Dick Harper. Das konnte der... Noah beugte sich noch mehr vor und rutschte ab. Jetzt erst bemerkte Lou ihn. »Hallo, mein Freund«, sagte er mit dem üblichen Lou Harper-Bass, in dem so viel falsche Gnade und ehrliche Einbildung steckten, wie in der Rede, die Rabbi Balaban jedes Jahr an Yom Kippur hielt. »Wie geht's? Wie läuft es in den Verliesen von Birkenau?« Noah suchte fallend und balancierend mit den Knien am Barhocker halt und stützte seinen Kopf semilässig in die offene Hand. »Wie geht's Ihnen, Lou? How are you?« sagte er langsam. Zum Glück kam endlich sein Essen. Lou war aber sowieso nicht an einer Fortsetzung des Gesprächs interessiert. Er beugte sich runter, checkte sein Telefon, die Biowettereinstellung, und saugte sich wieder an der Gary-Meldung fest. Noah war schon den ganzen Morgen übel. Er hatte trotzdem Pancake, Omelette mit Würstchen, Schokomilchshake und Bagel mit Lachs und Cream Cheese bestellt. Yogi Noah aß solchen ruralen, rustikalen, geuschen Dreck, so seine eigenen Worte bei der Geburtstagsorgie von A wie Blumenschwein vor 5 Jahren im Lunapark am Hayakon mit Natascha, seiner Schwester Abigail, Meraf und mir, nachdem er Abigail auf die Hand gekotzt hatte. Eigentlich nie. Warum heute? Edel hatte schon morgens um 5 angefangen, ihm mal wieder ihre moralische Position einzutrichtern. Zuerst boxte sie ihn, während er schlief, mit ihrer fleischigen und knochigen Faust in den rechten Arm, der ohnehin blau und rot war von der Behandlung, der sie ihn inzwischen fast täglich mit ihrer Arm- und Gürtgerte unterzog. »Warum streitest du dich mit mir?« zischte sie. »Was soll das?« Das hatte natürlich etwas Urritelehaftes, aber das konnte Noah nicht wissen. Er träumte in diesem Augenblick, nach Jahren, von Guinevere, der Tyrannosaurier Regina aus Punta del Giorno, die ihm gerade mit ihrer riesigen Wasserspritzpistole ein Klistier setzte, während hinter ihr schon ungeduldig Tekla mit einer von diesen durchsichtigen Penisvergrößerungspumpen wartete. »So einfach hängen also die Dinge in meinem dummen Kopf zusammen«, dachte Noah genervt im Schlaf. »Ich, Loser, kann nicht mal einen anständig verschlüsselten Psychotraum träumen. Es freut hätte mich nach einem 2 Minuten Vorgespräch rausgeschmissen, mit Direktüberweisung an Dr. Savionoli und diskretem Vermerk im Arztbrief: Schieben Sie ihm das Ritalin vorne und das Amphetamin hinten rein, Kollege, und beten Sie, dass es nützt, sonst wird er Sie noch in 30 Jahren mitten in der Nacht anrufen und fragen, ob ein Halber-Halber eher ein Halber ist oder gar keiner.« In der Sekunde zog Guinevere die Wasserpistole raus, Tekla setzte ihm die Penispumpe auf, riss sie aber sofort wieder kopfschüttelnd herunter, und dann klopfte auch schon Ethel an die Tür seines nicht uninteressanten Traums. »Warum streitest du dich mit mir? Ich kann das so nicht. Ich brauche es konsequent. Ich brauche einen Mann, der...« Sie beugte sich im plötzlich hell erleuchteten Schlafzimmer über den noch halb schlafenden Noah. »Der weiß, was er tut. Und das nicht alle 3 Minuten von Neuem.« Dann griff sie unter das Bett und hatte sofort die Gerte und den schwarzen Plastikball in der Hand. Das Hoflicht ging wieder aus und es wurde totenschwarz in Garys knastkahlem Gästezimmer. »Und, du ungezogenes Hündchen, musst du bestraft werden?« sagte sie mit einer dunklen, kalten Dibuk-Stimme zu Noah. »Oder wirst du freiwillig von L.A. aus deiner Frau und deinen Kindern den Rest von Schleumes Blutgeld überschreiben? Dann könnte ich es vielleicht wirklich ein Leben lang mit dir aushalten. Wenn schon Jid, dann arm!« Den letzten Satz dachte sie, hätte sie nur gedacht. Aber als ihr bewusst wurde, dass sie ihn ausgesprochen hatte, war es ihr auch egal. »Gut, soll der kleine Kacke ruhig Bescheid wissen. Jetzt weißt du Bescheid, kleiner Kacker. Verzichte, sofort.« Seitdem war Noah übel. Eigentlich war ihm schon seit Berlin übel, seit er, nach dem Swinemünder Pogrom, in Edels Schlafzimmer in der Wörterstraße gesessen, mit mir telefoniert und sich gefragt hatte, was Edel mit diesem Ding machte, das wie ein Vibrator aussah, aber so groß war wie eine Torarolle. Jetzt kam zur Ästhetik die Ethik dazu. »Adieu, süße, schöne Shinto-Pflaume. Ich mag Druck, aber nicht so.« Noah zerteilte mit der Gabel den fettigen, blassen Pancake, steckte ihn sich in den Mund, und kaum hatte dieser rurale, rustikale, geusche Dreck seinen Gaumen berührt, schob sich Noahs Speiseröhre in die falsche Richtung zusammen und fing an, sich mit spasmischen Bewegungen gegen den ungesunden Eindringling zu wehren. Der neurotische Noah hustete unneurotisch, er versuchte ruhig zu atmen, er hustete wieder, der Bissen löste sich und flog mit Raketengeschwindigkeit aus Noah raus und landete auf Lou Harpers Zeitung. Was für ein Masel, dachte Noah, fast hätte ich den Getty-Artikel getroffen. Und dann dachte er, warum liest er immer wieder dieselben 20 Zeilen, als hätte nach einem Vierteljahrhundert endlich mal jemand was Gutes über seine letzte Platte geschrieben? Danach fiel meinem geistig immer so beweglichen Noelle wie der Blumenschweins Geburtstagsorgie ein. Damals war Noah schon verheiratet. Er hatte eine Tochter, eine Frau, ein Ei, eine Villa in Herzliebitur. Sein Vater, von ihnen bereits unaufhaltsam verrottend, lebte noch gut und gemein vor sich hin. Und trotzdem fehlte Noah was. Nachdem er in Luna Park auf Abigails Hand gekotzt hatte, lachten erst alle. So angenehm fing diese Erinnerung an. Am nächsten Morgen in Café Meersand redete aber keiner mit ihm ein Wort. Nur Natascha, die gerade nicht mit mir zusammen war, setzte sich nach einer halben Stunde zu ihm auf einen von den viel zu niedrigen Hockern, das lange Dalia Lavi-Gesicht voller aufgekratzter Mückenstiche und Glitter-Make-up von letzter Nacht. Im Meersand, das es seit den 60ern gab, saßen fast nur alte Rumänen, Polen und Deutsche. Die Frauen hatten blaues Haar, blaue Adern auf den Schläfen und Gesichter wie aus Anatevka. Die Männer sahen alle wie energische Kazetniks im Rentenalter aus, ein bisschen krank, ein bisschen verzweifelt, komisch und böse zu jedem, außer zu ihren Enkeln. »Jetzt sitzen wir hier«, sagte Natascha, »wie die alten Emigranten.« »Sind wir alte Emigranten? Sollen wir es werden?« Noah verstand sie nur halb. Sie sah so schön aus an diesem Tag, vor allem weil sie mit niemandem aus dem Hamburger Ghetto Ähnlichkeit hatte. Fast wirkte sie wie eine Schickse. In den Augen keine 2000 Jahre Selbstmitleid, die minimal hängenden Brüste unter dem weißen Top ohne BH, die Schenkel schmal, wie bei einer äthiopischen Marathonläuferin. »Ich hätte dich damals stoppen sollen«, sagte sie leise. »Was?« »Ach, nichts. Du bist doch der Einzige von uns, der wirklich tut, was er will.« »Wie? Ich soll die Rubina Karubina nicht?« »Du hättest der fetten Abigail gleich auf den Kopf kotzen sollen. Ich hätte damals nach Oxford gehen sollen«, dachte Noah, aber er sagte, »wann? Wobei stoppen?« »Bist du glücklich als Ehemann? Will Merav öfter oder du?« »Ich hätte nach Oxford gehen sollen«, sagte Noah. »Wirklich? Das wolltest du?« »Ich gehe im Herbst nach New York, ans Mount Sinai. Wenn ich es schaffe, wenn mein Papa mich gehen lässt. Heike Rubinstein ist noch ein bisschen altmodisch, aber das weißt du ja. Und Geld für eine schöne große Duplex-Wohnung am Central Park kriege ich sowieso nicht von ihm.« Noah lächelte, sie lächelte. Dann gab es in Noahs Erinnerung einen Filmschnitt. Jetzt ging er mit Natascha, Mittelfinger und Daumen präromantisch eingehackt, über den Flohmarkt in Jaffa. Gleich am Anfang, in der Oleizionstraße, verkaufte ein netter stinkender Perser Menoras Messingschilder, die Filin aus China. Zwischen all dem Nonsens lag eine kleine, zerkratzte alte Chamsa aus grau angelaufenem Silber. Sie war nicht schön, aber sie hatte, fand Noah, sowas Beruhigendes. Fünf kräftige Finger, die wie die von Schleumel aussahen, und ein sehr grüner Stein als Auge. Als Natascha kurz nicht aufpasste, kaufte er die Chamsa für 30 Schekel, nicht mehr. »Hier«, sagte er, nachdem er sie ihr samt Kettchen, nochmal 10 Schekel, im Dr. Shakshuka über dem Teller mit der heißen Shakshuka-Soße auf den ausgestreckten Zeigefinger gehängt hatte. »Für dich, für New York, sie soll dich schützen.« Daraufhin hatte sie ihn geküsst, das erste Mal überhaupt. Es war ein mittellanger Kuss, weich, mit ein bisschen Zunge. »Danke«, hatte sie mit fester, aber viel zu hoher Stimme gesagt. »Damals vor Burger King, nach Polen, weißt du noch, als ich von Soli so enttäuscht war? Die Chamsa statt der Wohnungen und der Apanage. Und du hättest mich gekriegt?« Noah hatte, obwohl er es wollte, nie geschafft nachzusehen, was Apanage hieß. Aber er ahnte es. »Was ist denn das, excuse me?« Lou entfernte mit dem abgespreizten kleinen Finger den winzigen, feuchten Brocken von der Zeitung und faltete sie so lange zusammen, bis sie so klein war wie ein Stadtplan. »Sie waren das im Getty Center, junger Freund, oder? Sie sind der Weltverbesserer, stimmt's?« Noah schüttelte den Kopf, gleichzeitig fragte er sich, warum er den Kopf schüttelte. »Er ist sein Vater«, dachte er, »es könnte ihm wehtun.«
»Nicht so bescheiden«, sagte Lou, »Sie haben ja recht. Mein Sohn ist wirklich ein Lügner. Die Sache mit El Dick, nehmen wir die zum Beispiel. Wissen Sie, wie groß der Kleine von meinem Kleinen tatsächlich ist?«
Lou hob den Finger, an dem noch ein Stück Pancake klebte, hielt ihn dicht vor Noahs Gesicht und schwieg.
Noah hatte in Sarah Beinstein Auditorium ganz oben gesessen, den Kopf auf die Hände gestützt wie früher in den Psychologiehörsälen des Philosophenturms in Hamburg. Unten ein Breuersofa, zwei Breuersessel, ein Knollglastisch mit vier Wassergläsern, weißes elliptisches Scheinwerferlicht, saßen und redeten nicht unwitzig miteinander Gary, Jeff Goldblum, George Costanza und eine kräftige, kluge schwarze Frau, die Noah nicht kannte, offenbar als einziger. Die Frau stellte mit einer freundlichen, leicht intriganten Stimme die Fragen. »Sehen Sie ein Einmannstudio, Gary? Was kam nach Seinfeld, George? Träumen Sie von Fliegen, Jeff, wenn Sie die Fliege spielen?« Die Antworten fielen nie zu lang, nie zu klug aus. Man konnte als Zuhörer immer etwas mit ihnen anfangen, hatte sie aber 10 Minuten später wieder vergessen. »Ich versuche nur, die Filme auf die Beine zu stellen, die ich selbst sehen möchte. In den Drehpausen von The Bullet 4«, sagte Gary. Er machte ein ironisches Cary Grant-Gesicht und alle lachten. Goldblum, astigmatisch ins Weite schauend, sagte, »Ich träume von einer ganzen Fliegenrepublik. Aber glauben Sie mir, wenn Sie wüssten, wie nett manche Fliegen sein können, wären Sie auch gern eine Fliege.« Wieder lachten alle. Bis auf Noah, der überlegte, ob er als Psychokatalytiker ohne Erfahrung der Richtige war, diesen Irren wochenlang irgendwo in Afrika stabil zu halten. George Costanza stammelte kurz künstlich, dann sagte er mit einem herzlichen, antipathischen Quäcken, »Seinfeld? Welcher Seinfeld? Der aus der 4. Straße East, den man unter seinem Bett in roter Babykleidung und dem rechten Mittelfinger in einer Kunstmuschi fand? Oder Clive Seinfeld, mein alter Schulfreund aus New Jersey, der am 11. September unbedingt ins World Trade Center fahren musste, um sich bei AT&T über eine überhöhte Telefonrechnung zu beschweren? Dann fällt mir ein, gab es noch Siegfried Seinfeld, den ersten Mann meiner Tante Flora aus Brastilova in der Slowakei, oder war es Bratislava in Slowenien? Er ging als Partisan in die Wälder, um gegen die Nazis zu kämpfen, und starb einen Monat später an einer seltenen Fußpilzart.« Nachdem George einen langen, herzlichen Applaus bekommen hatte, kam der Teil mit den Fragen. Niemand fragte was. Noah guckte verlegen nach links, die schwarze Frau auch. Im riesigen, runden Richard-Meyer-Glasfenster sah man zwischen zwei wehenden Vorhängen Hügel, grau-braun, wie abgefressen von Ziegen, die nicht da waren. Noah musste sofort an die kahlen Ausläufer der judäischen Berge denken, die sich hektisch senkten und hoben in Richtung Jerusalem, wenn man von Tel Aviv mit dem Bus kam. Dann sah er, obwohl er es nicht wollte, mich und sich in unseren Fly Israel Trainingsjacken, frierend, im vollklimatisierten 405er nach Jerusalem, am Tag 2 seiner Ehe, während Avi und die anderen beim Schlammringen am Toten Meer waren und Merav sich mit gerunzelter Stirn und ihrer schwarzen intellektuellen Brille über die Fliesen ihres neuen Eheforts beugte, aus Carrara-Marmor natürlich, und dabei immer wieder die Hand des rachitischen Schönlings von der Baufirma von ihrem winzigen Girly-Arsch wegschob. Das wusste er von ihr, das hatte sie ihm hinterher im Hotel erzählt, und er musste ihr für ihre dumme Treue auch noch danken. »Ich würde gern von Mr. Harper wissen«, sagte Noah plötzlich laut und sprang auf, »was er von der globalen Ernährungskrise hält.« »Warum frage ich das?«, dachte er. »Wer will hier darüber reden?« Er hob die Hand wie ein Schüler, der sich meldet, und vergaß sie oben. »Danke für die Frage«, sagte Gary und blinzelte geblendet ins angeberisch kühle Rund des Sarah Beinstein-Saals. »Sie sind wer?« »Mein Name ist Noah Forlani.« »Der Noah? Der mit der Arche? Der die Welt retten wird, wenn er gerade Zeit hat?« Alle lachten. »Ich finde, das ist eine gute Frage. Ich werde, bevor ich antworte«, er sah auf die Uhr, 5 Minuten über Sie nachdenken. I'm a serious man, wissen Sie? Kein oberflächlicher Schauspieler. Und ich habe zurzeit, wie viele wissen, medizinisch bedingte Konzentrationsstörungen.« Noah war an diesem Tag genau eine Woche in Los Angeles und jetzt sah er Gary das erste Mal. Er war nur wegen ihm ins Getty Center gekommen. Es machte ihn verrückt, dass Gary ihn ignorierte. Er wusste nicht einmal, warum. Und plötzlich hoffte er, El Dick würde ihn gleich noch viel, viel mehr ablehnen. Ich habe das Skript von Ihrem Dafur-Projekt gelesen, Gary, sagte er. Ich darf doch Gary sagen. Die 12. Fassung. Ich finde, es ist gut geschrieben, aber ich verstehe nicht, warum das Welternährungsproblem darin nicht vorkommt. Schon wieder, was soll das? Wen interessiert das? Wir bei CCC würden kurz nachrechnen, ein bisschen hin und her bilanzieren und dann erklären, ein Dollarino investiert in 5000 Kalorien für jeden Armen und Reichen auf dieser Welt und das Paradies kann kommen. Wie kann man das ignorieren, Gary? Ich habe übrigens, jetzt begannen die ersten Zuschauer in den unteren Reihen sich nach Noah umzudrehen, selbst ein sehr interessantes Projekt in Hamburg. Das ist eine Stadt in Deutschland, vielleicht hat George von ihr gehört. Nur 600 Meilen von Bratislava in der Slowakei entfernt. Biki zur, ich plane etwas Größeres gegen Fettsucht in den Kindergärten und Schulen dort. Das haben die CCC-Leute bereits auch durchgerechnet. Oder wären sie noch? Wir haben schon darüber gesprochen, Gary. Sie erinnern sich? Jetzt dachte nur, jetzt sag bitte nein, damit es so richtig peinlich wird für mich. Please, mach mich lächerlich. Bitte bestraf mich wie an Silvester für mein verfluchtes Schleumelerbe mit deiner starken kalifornischen Pranke. Sag, dass du mich nicht kennst. Befiehl den Saaldienern, dass sie mich nach draußen begleiten sollen und dann, während sie mich links und rechts eingehakt rausführen, sag leise ins Mikrofon, das ist ein trauriger Fall, Ladies and Gentlemen, aber auch Utopisten müssen sich zivilisiert benehmen, gerade die. Doch Gary sagte etwas ganz anderes. CCC, das ist mir neu. Kennen wir uns? Erzählen Sie uns davon, Noah. Dann schaute er eben noch voll ironisch und selbstbewusst wie George Clooney vor seinem Syrianer Schädeltrauma, hilfesuchend und gar nicht mehr blinzelnd zu Jeff Goldblum hinüber, der aber, irre wie immer, mit den Augen den Flug einer großen, grünen, brummenden Episkopalfliege verfolgte. Goldblum half mal wieder nur sich selbst, wenn überhaupt. Und dann? Dann blieb die Zeit stehen, alle Worte, Blicke und Bewegungen gefroren für eine Zehntelsekunde, das Samsara-Rad drehte sich, und während Noah nun wieder weitersprach und in immer neuen Windungen um seine CCC-Idee kreiste, nahm Gary die Gestalt von jemand anderem an. Das war interessant, rätselhaft und sah aus Noeles Tagträumersicht so aus. Erst war er immer noch Gary, aber einer, der nie wieder über etwas nachdenken wollte. Dann eine Art kluger Menschenaffe, dann ein starker, schwarzer, großer Hund, dann eine Mücke, die nur einen Stich hat, danach stirbt und das nicht einmal weiß. Was Noah sah, das fühlte Gary. So schnell ging es immer mit ihm bergab, wenn ihm einer seiner künstlich hergestellten Botenstoffe fehlte. Und darum, sagte Noah, nachdem er endlich den 300 erstaunt und gelangweilt zu ihm unbequem herumgedrehten Köpfen erklärt hatte, wie er mit den fiktiven 50 Milliarden vom California Consensus Center die realen Hilferufe des sterbenden Erdplaneten erhören würde, darum brauchen wir vom CCC starke Charaktere. Männer mit einem IQ 180 plus, immer komplett ausgelesenen Bibliotheken, batteriebetriebenen Hybridautos und Eiern aus Stahl. Dabei kratzte er sich genüsslich, aber auch unbewusst an seinem übrig gebliebenen Ei. Es war das erste Mal in 10 Minuten, dass er die Hand senkte, dann hob er sie sofort wieder. Ich wollte noch sagen, sagte er. Ich dachte, Gary, ich biete Ihnen einfach den Job des Präsidenten vom CCC an. Ihnen, einem Mann des guten Fix und lohnenswerten Ideals. Wir rechnen besser, Gary. Wie, was? Sie können aber auch einen anderen Slogan wählen. Sie sind der Boss. Der Boss war innerlich aber leider gerade woanders. In der Entzugsklinik in Palo Alto, wo es ihm manchmal so gut ging, nachdem es ihm so schlecht gegangen war, dass er endlich wieder 2 Gedanken hintereinander denken konnte, die zusammengehörten. Tür und Schlüssel zum Beispiel, Speed und Tod, Mama und ihr schöner, weicher, mondroter Bademantel. Die Geschichte von Garys Drogenliebe war lang. Er nahm mit 15 alle möglichen Pillen, er rauchte schon mit 12, was immer man rauchen konnte, damals noch in der Nähe von Avignon. Und seit er mit dem asketischen Lou in der South Tremaine wohnte, saß er, wenn er zu Hause war, entweder oben bei Daddy und weinte sich über seinen zu großen Frauenverbrauch und alles andere aus, oder lag unten platt wie ein aufgestochener Autoreifen auf seinem grünen Art Deco-Sofa und schnupfte Heroin, wenn er gerade keine Vene fand, um es zu spritzen. Nachdem er 2-mal durch die Tür einer Überdosis fast aus der Welt gestolpert wäre, die Journalisten erfuhren es einmal von Lou, einmal von Tal, verbot Lou ihm das Age in jeder Darreichungsform. Also schluckte er heimlich Vicodin, ein harmlos verpacktes Hustenmedikament mit sehr, sehr viel wärmespendendem Morphin. Das Glück in 4 Gramm. Das Unglück als Erinnerung an den Moment, wenn die Wirkung falltürhaft nachließ. Ab und zu wurde sogar ihm selbst das alles zu blöd. Dann ging Gary freiwillig in Rehab nach Palo Alto. Hier fand er ein völlig anderes Glück. Noch von Juan de Ayala gepflanzte Palmen, Vogelstimmen vom Band und 60-jährige Pflegerinnen mit extrem schmalen Hüften in weißen Kitteln mit Damenbart und Flaum sogar auf der Nase.
»Nein«, sagte Gary ganz leise ins Mikrofon, als ob ihn so nur Noah hören könnte.
»Nein«, wiederholte er in Gedanken immer noch in der Klinik beim Morgengespräch, wenn Schwester Cummings, sich krebskrank räuspernd, zu ihm sagte, jetzt sei er an der Reihe zu beichten.
»Nein, das ist nichts für mich, glaube ich, denke ich, weiß ich. Ich kann dabei einfach nicht mitmachen. Bei nichts, das nichts mit mir zu tun hat, kann ich mitmachen. Nein. Klingt debil, diese CCC-Idee. Und interessant. Es tut mir leid, Noah Forlani. Du bist ein Idiot, aber süß. Es tut mir leid, dass du schon so lange in der Stadt bist und wir uns noch kein einziges Mal gesehen haben. Es tut mir leid, dass du so viel Geld hast, wie ich Sorgen in einer Minute. Es tut mir leid, dass du auch so ein hyperaktiver Abfallhaufen bist wie ich. Hat dir...« Er verstellte seine Stimme und klang plötzlich wie eine überdrehte, böse Cartoonfigur.
»Der Zwiebelbraten in meiner Taqueria Versailles geschmeckt? Hat der? Nein, mir geht's gerade gar nicht gut. Mir geht's eigentlich nie gut.«
Der jäh erbleichende Crocodile Dundee von Mid-City atmete tief ein und aus, ein und aus, ein und aus. Ein Tipp von Schwester Cummings, um in klassischen Untergehmomenten nicht total unterzugehen, und die schönen, starken Stränge seiner Halssehnen wurden erst weiß, dann blutrot.
»Wie, du kannst nicht«, sagte Noah sauer bis entsetzt bis von oben herab.
»Und warum nicht?« Er hörte auf, den Arm in der Luft zu schwenken und wie Avi Blumenschwein, der widerliche Streber, hektisch mit den Fingern zu schnipsen.
»Ich muss mich um mich selbst kümmern.«
Das war wieder Gary, jetzt auch ohne Seil und Netz.
»Hab ich das nicht gerade gesagt? Oh fuck, ich kann das alles nicht mehr. Ich bin froh, wenn ich mir beim Drehen einen einzigen Satz merken kann. Verstehst du das? Wenn ich eine Seite in einem Buch lese und beim Umblättern weiß, was schon 5 Sekunden vorher kaum in meinem Schädel ging, wenn ich ins Bad gehe und nicht in Mamis Bademantel schlüpfen will. Hast du schon mal nicht gewusst, was das nächste Wort ist, das du sagen willst? Weltverbesserer?«
Noah zog fast entrüstet die schmalen Schultern weiter zusammen und schüttelte den Kopf.
»Nein? Na siehst du, das passiert nicht einmal dir. Lass mich also gehen, lasst mich bitte gehen. Bitte, ich muss hier raus. Und du und Tal, ihr müsst die Kojotensache ohne mich zu Ende bringen. Mama, warum hast du mir damals mein Blümchen nicht mitgebracht?
Warum gibst du Pennern und Bettlern immer nur alte, abgerissene Knöpfe?« sagte Noah böse und laut und dachte, was für eine lächerliche Metapher.
»Ist das genetisch oder bist du gar kein Superstar, sondern selbst ein Penner, der so tut, als wäre es nicht?«
»Weil«, Gary dachte kurz nach, »was war die Frage?« Die letzten Sätze hörte keiner mehr ins Sarah Beinstein Auditorium, nicht einmal Noah. Die schwarze, berühmte, kaltgrinsende Moderatorin hatte dafür gesorgt, dass die Mikros ausgeschaltet wurden. Und während Gary verzweifelt nach George Costanza Hand griff, der aber sofort Seinfeld-George in Person angewidert aufsprang und davonrannte, während auch Gary sich torkelnd erhob und wegging in Richtung Nirgendwo oder Palo Alto oder Klo, rief Noah ihm hinterher, »Bleib doch hier, du Homo, du Lügner, du männliche Angelina Jolie!« Er machte eine winzige dramatische Pause. »Du Pseudo-Humanist, du Charity-Fake, du oberflächlicher Schauspieler!« Als nächstes hörte Noah Applaus.
»Er? Applaus? Ah, Vergnügen!«
So einen Triumph hatte er zuletzt bei seiner Bar Mitzwa erlebt, als er hustend und weinend seinen Abschnitt zu Ende gelesen und halb Hamburg daraufhin erleichtert gejubelt hatte. Das Klatschen war leise, dann immer stärker, dann wieder leise und durchdringend wie das herrliche, zarte Ohrenrauschen, das er oft noch Tage nach einem Flug hörte. »Hollywood gegen sich selbst«, dachte Noah, eine erfolgreiche Low-Budget-Produktion von Noah Goldwyn Mayer. Teil 1: Der Popstar-Sohn stirbt. Und Gary? Der hörte schon lange nichts mehr. Er suchte, während seine Beine immer wieder unter ihm nachgaben, verzweifelt den Ausgang. Dann fand er ihn endlich und verschwand in den eleganten, kalten posteuropäischen Getty-Waschräumen. Beim Reinkommen sah er im Spiegel kurz in sein dümmliches, tragisches Gesicht, weiß wie die Laken von Mount Sinai, bei seinem letzten besonders kritischen Aufenthalt. Das beeindruckte und bedrückte ihn gleichzeitig. Er zog schnell die Silberfolie aus der Kleingeldtasche seiner Jeans, drückte die dicke weiße ovale Tablette raus, beugte sich über das Waschbecken und spülte sie mit dem lauwarmen Waschraumwasser seine Kehle hinab, vorbei an seinem verwundeten Orchideenherz.
»Ja, es ist meine Schuld, dass mein Sohn ein Lügner ist«, sagte Lou. »Du hast recht.« Er wischte sich den Rest des Pancakes vom kleinen Finger an seiner Serviette ab. Sein Gitarristenfingernagel war lang, länger als die anderen Nägel.
»Warum ist Ihr Nagel so lang?«, sagte er nur. Ihm war überhaupt nicht mehr übel, dafür fühlte er sich schuldig, so ganz allgemein für alles. Das hatte er oft und er war offenbar nicht der Einzige.
»Was? Wieso ist es Ihre Schuld, meine ich? Wieso ist Gary ein Lügner? Hast du ihn nicht selbst so im Ghetto genannt?«
»Ja, das wissen Sie doch. Das macht man so, wenn man jemanden beleidigen will, der einen beleidigt hat. Das trifft doch jeden. Jeder ist ein Lügner.«
»Eher mehr.«
»Eher mehr? Wieso, Lou?«
»Erzähl mir irgendwas, was er dir erzählt hat, und ich beweise es dir.«
»Sein Megaschmock. Klein wie ein 2 Tage alter Champignon. Das habe ich dir doch schon gesagt. Die Sache mit der Orchidee, die ihm seine prügelnde Mutter vorenthalten hat, also ihre Ex, Lou, Sie wissen schon?«
»Das ist«, sagte Lou gelangweilt, »eine alte Geschichte von Roald Dahl, du unbelesener Dummkopf. Die verkaufte er seit seiner 2. Überdosis jedem als seine eigene.«
»Großvater Heimele? Heimele Rotgast?«
»Ja, das stimmt, leider. Ist aber wohl eher mein Problem, oder nicht?«
»Sein Davorfilm?«
»Eine typische kalifornische Imagelüge. Das hast du ihm doch selbst vor 500 Leuten ins Gesicht gesagt.« Lou tippte mit seinem Gitarristen Fingernagel auf die Zeitung, die zwischen ihren Tassen auf dem Tresen lag. »Die Darfuri, jetzt sag mal, wie heißt es richtig, kleiner Freund?« »Darfuri, glaube ich.« »Genau, die Darfuri interessieren ihn nicht. Gary will nur ein paar Punkte weniger auf der jährlichen Idiotenskala des Drudge Reports haben. Verstehst du das?« Noah guckte über Lous Schulter zur vollen, bunt, aber gedämpft beleuchteten Bowlingbahn, die im anderen dunkleren Flügel von Mariah's Diner lag. Das hier war jetzt nicht mehr das reale Leben und nicht das echte L.A., sondern eine einzige große Big Lebowski-Endlosschleife. Gleich würde der Dude schwitzend und energisch um die Ecke kommen, Jesus würde wild tanzen und Jim beleidigt seine Knarre ziehen. In einem solchen Moment musste natürlich mein süßer, geltungssüchtiger, ich will dabei sein, Noah auch etwas Unvergessliches machen. »Sie meinen, Lou«, sagte Noah, »es tut Ihnen leid, dass Sie ihn damals im Stich gelassen haben und lieber Teenies auf Hydra gefickt haben? Sie wollen sagen, wessen Vertrauen verraten wird als Kind, der muss ein Gangster des Herzens werden, mindestens?« Lou riss seine butschershaften Traueraugen unerschrocken auf. Mehr nicht. Er zog sein Raven Nokia raus, machte es an und sagte, »85 Grad Fahrenheit morgen. Sonne, leichter Westwind. Lasst uns nach Malibu fahren, zum Summer Beach. Du, deine Aufseherin und ich. Santa Monica wäre mir lieber, Lou.« »Malibu«, sagte Lou. Er rutschte lautlos wie eine Schlange vom Barhocker, ließ fast unsichtbar ein paar Geldscheine auf den Tresen gleiten und verschwand durch die von 1000 Fingerabdrücken fettige, durchsichtige Plastiktür neben der Bowlingbahn. In dieser Sekunde drehten sich alle nach ihm um. Die Leute im Diner wussten die ganze Zeit, dass er es war, dachte Noah, der große Lou Harper, der Singer-Songwriter, der Typ, der mit Connie Millionen gemacht und verloren hatte, aber sie zeigten es nicht. Sie kannten sich zu gut aus mit seiner zwielichtigen Vanity Fair-Existenz. Sie hatten alle das peinliche, berühmt-berüchtigte Annie Leibovitz-Foto aus den 70ern gesehen, auf dem Lou die nackte, frühreife Brooke Shields durch ein Mondfeld trug. Sie wussten, Autogramme verteilte er nicht, höchstens auf weiße Mädchenärsche und das inzwischen auch nicht mehr. Hollywood gegen sich selbst, dachte Noah dann. Teil 2, Ödipus vs. Laios Reloaded. Und noch später, in Garys knastkahlem Gästezimmer abends um 10, festgebunden mit beiden Armen an den Bettpfosten, die schwarze Plastikkugel zwischen den kräftigen, angegilbten Kasachenzähnen, konnte er immer noch nicht aufhören, darüber und über vieles andere nachzudenken. Erst dachte er, vielleicht ist Gary kein Lügner, sondern nur nicht besonders konsequent. Dann bin ich auch ein Lügner und Sohn? Danach biss er kurz wütend und unmasochistisch auf seine Kugel. Er dachte aber auch, Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt muss ich mich also auch noch um Darfur kümmern, weil der blöde Gary den Morgenmantel seiner Mutter suchen muss oder so. Darfur. Darfur. Gibt es eigentlich schon eine Darfur-Hymne? Branding ist alles. Wissen die SLA-Leute das nicht? Ich könnte einen kleinen Entwurf machen. Ich könnte und sollte in der Moby-Dichter-Sache eine kleine Grübelpause einlegen und die Darfur-Hymne schreiben. Das ist gerade wichtiger, er grinste stolz. Ich rufe gleich Knutte an. Sie soll für mich im Internet ein bisschen recherchieren, die blöde sadistische Nazi-Kuh. Er presste glücklich und stumm die Augen raus und lutschte wieder ein bisschen an seinem Knebel. Was darf man, was muss man singen im Angesicht der heranreitenden Janjaweed? Alles, was ein paar Dutzend traurige Deutsche in knisternden Windjacken beim Mitsingen phonetisch nicht in Verlegenheit bringt, Noale. »Warum sagst du heute kein Tontäubchen?« hörte Noah plötzlich Ethel sagen. Sie beugte sich von hoch oben über ihn. »Machst du gerade dein Testament, den Schenkungsvertrag? Verteilst du im Geist Daddys Benjonse?« Sie lächelte, aber es sah eher so aus, als hätte sie sich gerade 5 Purim-Karpfen auf einmal in den Mund geschoben. »Alleweil, hoffentlich.«